Ja, dann stelle ich Ihnen mal die Gäste meiner heutigen Sendung vor. Zunächst Sabine Krenz. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Sie hat Soziologie, Psychologie und Erziehungswissenschaften studiert, forscht im Bereich Gender Studies und Sexualwissenschaften an der Humboldt-Universität in Berlin. Und mit ihrem Buch Unheimliche Lust liegt eine der wenigen kulturgeschichtlichen und vor allen Dingen, das hat uns interessiert, empirischen Studien überhaupt über Freier und den Konsum sexueller Dienstleistungen vor. Dann begrüße ich Lisa Moos. Schönen guten Abend.
Hallo.
Sie lief mit 16 von zu Hause weg, arbeitete 20 Jahre lang als Prostituierte, machte ihren Schulabschluss nebenher, absolvierte ein Studium als Grafikdesignerin und schaffte den Ausstieg. Zwei Bücher, zwei Bestseller hat sie über ihr Leben und diese Zeit geschrieben und hat heute eine IT- und Internetvertriebsfirma, die nichts mit ihrer damaligen Arbeit zu tun hat. Und ich begrüße Valentin Landmann.
Guten Abend. Guten Abend.
Gehört zu den bekanntesten Strafverteidigern der Schweiz, engagierte sich unter anderem für die Hells Angels und immer wieder für Randgruppen, insbesondere aus dem Rotlichtmilieu. Und er hat eines der wenigen Bücher über Ökonomie und Rotlichtmilieu geschrieben. Ein Buch zum Thema Verbrechen als Markt, eine Ökonomie der Halb- und Unterwelt, übrigens auch ein Bestseller. Frau Krenz, die Freier, die Sie untersucht haben, die wünschen sich ja in der Regel sowas wie eine gute Bedienung. Und damit meinen wir ja nicht nur Orgasmus, sondern die meinen damit ja auch sowas wie Emotionalität. Muss man da nicht sehr naiv sein? Einerseits also Geschäft abzuwickeln und auf der anderen Seite also auch Seele und Emotionalität zu haben. Geht das zusammen?
Wen meinen Sie, wer das hat? Die Frauen oder die Männer?
Die Männer suchen es.
Die Männer
suchen es. Und sie nehmen an, dass sie Frauen es haben.
Ja, also da gibt es natürlich eben beide Seiten. Es gibt einmal die Seite der sozusagen der Frau, wie die Frau kulturell, also die Frau in Anführungsstrichen kulturell konstruiert wurde, ist eben auch so, dass Körper und Seele, vor allen Dingen Geschlecht und Seele, sehr stark miteinander korrespondieren. Das heißt, eine Frau, die sich hingibt, gibt sich ganz hin mit ihrer ganzen Seele. Anders geht es gar nicht. Also erstmal gibt es diese Annahme. Und für die Männer gibt es dann natürlich diesen Punkt, dass sie einerseits dafür bezahlen, andererseits wünscht man sich aber nicht Sex, ohne begehrt zu werden. Das heißt also, dass sozusagen in gewisser Weise ein Konkurrenzverhältnis zwischen dem Geld und der eigenen Attraktivität entsteht. Und
eigentlich rennen die Männer selber gegen das Geld an, das sie zahlen.
Genau, sie versuchen dieses Mittel, was die Beziehung erst herstellt, zu überwinden. Zumindest die Freier, die ich befragt habe. Also,
ja. Was ist Ihre Erfahrung? Was suchen Männer?
Emotionalität auf jeden Fall auch. Und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht oder habe selber ja auch viele Jahre gearbeitet so, dass die Frauen schon auch Emotionalität geben. Also das heißt, man kennt sich meistens lange, es gibt eine Art der Beziehung, es ist eine Art der Beziehung da. Und die ist zwar, umso mehr Geld der Freier bezahlt, umso netter ist die. Mhm. Aber es ist nicht so einfach so eine kühle Angelegenheit, so Hose runter, wie man sich da vorhin vorgestellt hat im Film, die schnelle Nummer. Es kann auch schon mit sehr viel Gefühl passieren und sehr privat sein.
Kann oder ist das, würden Sie sagen, ist sogar die Regel?
Ich denke, es ist auf jeden Fall mehr als anders. Also die Regel wahrscheinlich nicht, aber ich denke, es ist im viel höher als angenommen.
Dass das, und lässt sich das abkoppeln? Also Sexualität und, ja, wie soll man das nennen? Ja, Erotik wohl wahrscheinlich auf der anderen Seite.
Geht ja nicht, weil es sind ja zwei Personen beteiligt, die in einer sehr intimen Beziehung, beide nackt, mehr oder weniger, in einem Raum, auf einem Bett, wie auch immer. Da kann man ja, wie soll man Emotionalität und Intimität und das alles ausschalten? Das kann man gar nicht. Es ergibt sich einfach eine Beziehung. Und entweder ist es eine schöne Beziehung, also wenn es auch nur eine halbe Stunde dauert, oder sie ist halt mehr auf Dienstleistung ausgerichtet, das heißt mehr kühl. Das geht aber oft, sehr oft vom Freier auch aus, wie der also auch auf die Dame zukommt. Wenn also ein Freier der Prostituierten warm entgegenkommt und herzlich ist, und reagiert die Frau auf jeden Fall anders, als wenn der Freier reinkommt und sagt, so, pass auf, ich ziehe mir mal eben hier die Hose aus, dann kannst du mal eben schön hier. Das ist also, ja, Gegenreaktion.
Bei den Leuten, die Sie ja vertreten, Herr Landmann, da geht es ja in erster Linie um Geld.
Richtig. Normalerweise geht es eigentlich in jedem Markt immer um Geld. Und Prostitution ist nun einfach einmal ein zu akzeptierender, sehr großer Dienstleistungsmarkt. Wenn wir heute gerade beim Tag der Frau sind, es geht ja auch um das Selbstbestimmungsrecht der Frau. Wir müssen akzeptieren, dass eine große Zahl von Frauen aus ökonomischen Gründen bereit ist, diese Dienstleistung zu erbringen. Ich glaube aber nicht, dass, wie man es immer wieder hört, eine Frau sich verkauft dafür, sondern sie erbringt eine Dienstleistung. Ich kann ja auch ein sehr nettes und angenehmes Verhältnis zu meinem Zahnarzt haben. Der heißt übrigens auch nicht Caries Worker oder so, sondern
wobei der anders ist bohrt, denke ich mal.
Bitte?
Der bohrt anders.
Der bohrt anders, der bohrt schmerzhafter. Wobei es gibt auch den SM-Bereich, da kann man ja drauf stehen. Nun, ich würde mal sagen, ich bin ja heute in der glücklichen Lage, ich muss nichts beweisen. Aber ich kann die Behauptung aufstellen, ich glaube, der Dienstleistungsmarkt ist relativ stabil in dem Sinne, dass der Prozentsatz der Männer, der bereit ist, für Sex Geld zu zahlen und diese Dienstleistungen in Anspruch nimmt, wahrscheinlich nicht sehr variabel ist. Also auch krisensicher der Markt. Er funktioniert eigentlich immer. Es verschieben sich die Segmente innerhalb des Marktes. Vielleicht mal eher teure Salons, mal eher Straßenstrich. Aber es bleibt grundsätzlich stabil. Und das muss man mal einfach zur Kenntnis nehmen und akzeptieren. Wir nehmen es zur Kenntnis beim Freier. Wir entschuldigen den Freier sozusagen, wenn wir es moralisch irgendwie verdammen, ohne weiteres. Aber wieso entschuldigen wir eigentlich nicht die Frau? Wieso bleibt bei der Frau immer hängen, dass sie eigentlich die Unmoralische ist, wogegen der Freier, für den wir immer gute Gründe finden? Also wenn schon, dann finden wir doch Gründe für beide, wie beim Zahnarzt, wie beim Arzt, dass wir sagen, es ist eine Dienstleistung, wie jeder andere auch. Wir müssen sie akzeptieren, die Frau darf sich so entscheiden, der Mann darf sich so entscheiden.
Ich nehme an, die Freier, die Sie untersucht haben, sehen das nicht ganz so, oder? So, ja, neutral, sexuelle Dienstleistung.
Naja, wie gesagt, also es werden eben auch Emotionen gesucht. Man will eben nicht einfach nur physischen Sex, also so eine Dienstleistung haben. Ja.
Gibt's da so Typen, also können Sie da so Typen ausmachen von Freiern?
Es gibt eine Studie, in der das passiert wurde. Die ist 1994 von Doris Felten abgeschlossen worden. Die erstellt eine Typologie von Freiern. Ich habe das ja nicht gemacht, sondern ich habe ja sozusagen die Diskurse erforscht, die Männer benutzen, wenn sie darüber sprechen. Und das ist natürlich was ganz anderes. Da gibt es also quer durch diese Typen eher Übereinstimmung in bestimmten Annahmen, eben über das, was Männlichkeit ausmacht. Also Männlichkeit macht zum Beispiel aus, eben diesen starken Trieb zu haben und es immer zu müssen. Und das Interessante ist, dass eben auch Männer sich an diesem Trieb messen, die ihn gar nicht haben. Sie benutzen ihn dann als Messlatte und sagen dann sozusagen, ja, ich schaffe es nur alle 2 Wochen oder so. Oder sie gehen sogar mit Erektionsstörungen zu Prostituierten, weil sie glauben, die dort behoben bekommen zu können. Und so, also es hat sehr viele verschiedene Ebenen, aber das ist, geht sozusagen über eine Typologie hinaus oder es ist einfach etwas anderes, so zu untersuchen.
Aber es gibt einen bestimmten Typus, der, sagen wir, einfach zusätzlichen Sex sucht zu einer bestehenden Partnerschaft, ganz normalen unter Umständen. Und da muss man ja etwas sehen bei Prostitution, etwa im Gegensatz zu auswärtiger Freundschaft, zu auswärtiger Liebesbeziehung. Normalerweise, nach dem, was wir sehen, ist Prostitution wesentlich weniger schädlich für eine Partnerschaft als eine auswärtige Liebesbeziehung.
Weil es abgekoppelt ist.
Ja, es ist abgekoppelt. Man sucht zwar vielleicht die Emotion, aber man sucht nicht die Beziehungskiste. Denn genau der ganze Problemkreis einer normalen Beziehung ist ja etwas, was auch sich negativ auf die reine Sexualität auswirken kann. Der Freier sucht die Sexualität, in welcher Form nun auch immer. Kann auch sein, mal mit einer Erektionsstörung, dann sagt er sich, ist ja nicht mein Problem, ist das Problem der Frau. Und es gibt auch den, der sich sagt, es ist gerade das Reizvolle, dass die Frau, ohne dass sie mich auch speziell attraktiv findet, mir das anbietet für etwas, was ich habe. Die will was, was ich will. Und ich will was, was die will.
Natürlich gibt es diese verschiedenen Interessenlagen sozusagen, warum man zu Prostituierten geht. Aber ich würde das nicht unterschreiben, dass es weniger schädlich ist oder wenn man überhaupt es mit schädlich benennen kann, als eine Geliebte zu haben. Zum Beispiel, weil zum einen stellt es ein eindeutiges männliches Privileg dar, diesen Markt überhaupt zur Verfügung zu haben und damit auch privaten Konflikten aus dem Weg zu gehen. Weil die Konflikte in der Ehe werden nicht gelöst. Und eventuell ist die Frau diejenige, die vielleicht viel mehr Lust auf Sex mit ihrem Mann hätte, der sie aber nicht mehr mit ihr auslebt, sondern im Bordell. Von daher weiß würde ich das nicht unterschreiben. Die Schädlichkeit kann sich auf sehr, sehr verschiedene Weise auswirken.
Das würde ich nun unterschreiben, das stimmt sicher.
Also ich muss da mal zusagen, dass ich glaube, dass das... dass es nicht schädlich ist. Also ich bin da ganz gegenteiliger Meinung, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, dass die Prostituierten unheimlich viel abfangen. Also wie so eine Abfederung. Mhm. Also weil ich manches Mal habe ich gedacht, oh Gott, die Frau kann doch so froh sein, die müsste auch noch mal vorbeikommen, mir Geld bringen, dass ich ihr das erspart habe, dass er also bei mir irgendwelche Aktionen vollbringen konnte im ungepflegten, betrunkenen Zustand. Und sie konnte schon zu Hause ausschlafen, anstatt dass er jetzt nach Hause kommt und sie noch mal weckt, ja. Und am nächsten Tag kriegst du dann noch einen Strauß Blumen und weiß gar nicht wofür. Also ich fand schon, dass es einer Ehe, die Prostituierte wird niemals in eine Ehe eingreifen, wird den Mann niemals nachstellen, wird niemals irgendwelche persönlichen Konflikte. Und ich glaube, dass wenn die Partnerschaftskonflikte enden nicht in dem Gang, dass der Mann zur Prostituierten geht. Ich glaube, die sind nicht, also ich persönlich finde, man muss nicht alle Geheimnisse entwurzeln und man muss nicht alles darlegen und man muss nicht alles erklären. Und ich glaube einfach, oder ich glaube fest daran, wenn eine Person ein bestimmtes sexuelles Verlangen hat, ob es nun übernatürlich viel sexuelles Verlangen ist oder bestimmte Praktiken, die man mit seinem Partner nicht teilen will oder nicht teilen kann, weil der Partner das nicht mag oder ablehnt, das muss man nicht alles erklären und man muss in der Partnerschaft nicht so ein wir bleiben für immer und wir müssen alles vom anderen wissen oder so. Ich finde das, ich persönlich finde es okay und würde mir in dem Falle lieber wünschen, dass mein Mann das dann auswärtig sucht.
Nun, das ist ein Stichwort. Die Diskretion gehört ja mit zur Dienstleistung der Prostitution.
Natürlich.
Ist ganz wichtig, wie beim Anwalt oder wie beim Arzt. Also es gehört mit dazu. Und die Akzeptanz unter Freiern zeigt sich mitunter darin, wenn da 5 Freier in einem Whirlpool sitzen, dann sitzt natürlich jeder von ihnen drin. Dann ist eigentlich egal, wer den anderen sieht. Schwierig ist nur, wenn man sich in einer anderen Funktion sieht. Letztens bei irgendeiner Besichtigung in einem erotischen Unternehmen mit Beamten, da lachte plötzlich einer der Beamten und sagte, was mache ich nun, wenn ich meinen Chef hier im Whirlpool finde? Das ist eine ganz andere Situation, natürlich in der familiären Beziehung noch viel mehr. Diskretion ist ein Punkt, auf den erstaunlicherweise durch die Jahrhunderte hinweg meistens fast alle Freier zählen konnten. Also es gibt ganz selten Erpressungsfälle.
Mich würde gerade noch interessieren, es gibt ja viele Leute, die sagen, das Geschäft ist viel brutaler, viel, viel härter geworden. Stimmt das Ihrer Erfahrung nach?
Auf jeden Fall. Der Markt ist ja viel größer geworden. Seitdem die Grenzen offen sind, sind viel mehr Frauen da. Und früher ist es so gewesen, dass die Frau das Angebot gemacht hat. Das heißt, die Frau hat zum Freier gesagt, das und das kannst du kriegen, das kostet so und so viel. Heutzutage ist es so, dass der Mann das Angebot macht. Das heißt, er sagt, das und das will ich haben und ich gebe dir das und das dafür.
Und findet es auf dem Markt.
Und findet es auf jeden Fall, wenn es bei der einen, nicht bei der anderen. Und letztendlich, wenn man davon ausgeht, dass es eine schnelle gekaufte Nummer ist, ist es auch dem Mann irgendwann egal, ist sie jetzt blond, ist sie jetzt ein bisschen dicker, ist sie dunkelhaarig, ist sie polnische Staatsangehörige, tschechische oder deutsche. Das verschwimmt dann irgendwann und dann wird das also wahrgenommen, das Angebot. Und er findet auf jeden Fall das, was er haben möchte und auch zu dem Preis, den er bereit ist zu zahlen.
Okay. Es gibt ja Länder, Herr Landmann, da sagt man, Prostitution ist einfach sittenwidrig, also wird kein Gewerbeschein ausgestellt. Das heißt, ich kann legal sozusagen meiner Arbeit als Prostituierten nicht nachgehen.
In der Schweiz brauchen wir gar keinen Gewerbeschein, weil es für Gewerbe normalerweise keines solchen Scheins bedarf. Aber wir müssen es auch mal einfach so sehen. Prostitution ist ein normaler Markt und nicht primär ein illegaler Markt. Er ist ein legaler Markt. Und wenn wir nun gesetzgeberisch in diesen Markt eingreifen, dann können wir unter Umständen Fürchterliches anrichten. Länder, die Prostitution verbieten, nehmen Sie etwa USA, Russland und auch andere Oststaaten, ehemalige Oststaaten, da haben wir einen riesen Anreiz geschaffen für kriminelle Organisationen, sich mit der Prostitution zu beschaffen.
Also was ich verbiete, also geht sozusagen in den Untergrund und lebt da fröhlich weiter.
Genau, und kostet dann entsprechend mehr. Was ist denn ein Verbot ökonomisch? Das ist ein Risiko und damit ein Kostenfaktor. Man kann fürchterliche Fehler machen, wenn man der Prostituierten unter die Arme greifen will und mit Schutzgesetzen sie stattdessen am Hals erwischt, dann ist das schlecht. Das Prostitutionsgesetz ist genau der richtige Weg, denn man schützt die Freiheit der Prostituierten, man will die Anerkennung ihre Arbeit vorantreiben.
Mit allem, was damit zusammenhängt, also ja. Krankenversicherung, ja, klar, Rente
klar.
Und so weiter.
Dass das nicht von einem Tag auf den anderen funktioniert, ist ja nicht weiter erstaunlich. Aber mit Schutzgesetzen kann man Schlimmes machen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Bis Anfang der 90er Jahre hatte die Schweiz die Kuppeleibestimmung. Das heißt, die verbot, dass jemand aus Gewinnsucht einer Prostituierten Arbeitsplatz zur Verfügung stellt. Man wollte den bösen Kuppler erwischen. Was geschah? Es verengte den Markt. Der normale Vermieter sah sich einem Risiko gegenüber. Würden Sie etwa einer Prostituierten mit dieser Gesetzesbestimmung ohne weiteres noch eine Wohnung vermieten oder ein
Büro? Klar, unter den Umständen wird es schwieriger.
Nein, machen Sie nicht. Aber wer macht es? Der Gangster, der sich das Risiko zahlen lässt. Und von wem lässt er sich zahlen? Von der Prostituierten. Die musste dann vielleicht 1.000 Euro, damals nicht Euro, über dem Tisch zahlen und noch 5.000 unter dem Tisch, damit sie eine Arbeitsmöglichkeit bekam. Also genau verkehrt. Wenn wir die Bestimmung aufheben, machen wir eigentlich den Kuppler arbeitslos, denn jeder Vermieter darf heute vermieten. Wir haben auch gehört, dass das Gewinn bringt.
Das Bundesfamilienministerium hatte nun ganz klar festgestellt, also dieses neue Prostituiertengesetz, was 2002 verabschiedet wurde, hat ziemlich wenig gebracht. Die Frage ist ja, die Richtung, Sie sagen, die Richtung stimmt, okay. Ja,
und es ist keine zusätzliche Kriminalität entstanden. Eine Liberalisierung,
immerhin.
Da wurde ja immer befürchtet, das gibt einen Riesenausbruch von Kriminalität.
Eingetreten.
Und das war nicht der Fall. Das zeigt doch, wir sind auf der richtigen Richtung.
Aber es ist nicht optimal. Die Frage ist, wie kann man es optimieren? Vorschläge?
In dem überhaupt, soweit ich weiß, sind gar nicht alle Behörden durchweg richtig informiert oder geschult worden. Dann sind die Gesetze sind ja gar nicht umgesetzt worden. Das
Teilweise
heißt, man
nicht,
weiß gar nicht, was für eine Auswirkung sie tatsächlich hätten, wenn sie übersetzt würden auf die unterschiedlichen Ebenen und durchdekliniert würden.
Wenn ich was dazu sagen darf, erstmal würde ich mich selbst, egal wie gut das Gesetz ist, niemals als Sexarbeiterin betiteln lassen. Ich würde auch niemals einen Vertrag unterschreiben, wo Sexarbeiterin drin steht. Also das ist so ein ganz abscheuliches Wort. Und dann ist es so, dass die meisten Frauen einfach gerne anonym bleiben wollen oder auch anonym bleiben müssen, weil sie Familie haben, weil sie verheiratet sind, Kinder, Nachbarn, alles Mögliche. Die wollen gar nicht, dass das an die Öffentlichkeit kommt. Und ich kann mir auch bis heute gar nicht vorstellen, wie die Krankenkassen reagieren. Schwangerschaften, die durch den Job entstanden sind, ansteckende oder Viren erkranken oder irgendwelche kleine, größere gesundheitliche Sachen. Wie wird das dann hinterher? Ist man dann Risikogruppe? Muss man da eventuell viel mehr kämpfen um seine Rechte? Und ich glaube, dass das das Milieu, ich rede jetzt also von der Zwangsprostitution überhaupt nicht, also ich rede jetzt wirklich nur von den selbstständigen Unternehmerinnen, dass die in sich eine Subkultur haben, die wirklich gut funktioniert. Und ich halte das persönlich für falsch. Ich sehe auch gar keinen Grund, gerade wo so viele Probleme sind mit allen anderen Bereichen in Deutschland, warum man jetzt ausgerechnet da die Finger reinstecken muss.
Was ist denn mit alten, also im Alter beispielsweise? Mhm. Also ich meine, Sie haben den Ausstieg geschafft, schaffen ja nun nicht alle.
Aber was ist im Alter? Ich meine, was ist im Alter? Heutzutage weiß ja kein Mensch mehr, was in 20 Jahren noch gibt überhaupt.
Okay.
Und wer
so
vertraut
gesehen,
noch
klar.
dem Rentensystem da? Okay, das sieht man dann. Prostituierte neigen natürlich dazu, in den Tag hineinzuleben. Es sind auch keine Frauen, die jetzt größere Beträge ansparen oder sind keine Immobilienhändlerinnen, die da irgendwie... sie sind doch in der Lage, für sich selbst zu sorgen eigentlich. Und ich glaube auch, dass man ihnen durchaus zutrauen kann, ihre Altersvorsorge irgendwie zu managen. Und ich finde es einfach nicht richtig, dass man da überhaupt die Finger so reinsteckt. Und für mich persönlich ist es eigentlich nur so ein Vorwand, um dann noch ein bisschen Steuern abzuquetschen. Was mir wiederum gleichkommt wie der Lude.
Klar, bei 14,5 Milliarden liegt das nahe.
Wobei ich die Summen auch noch stark in Frage stelle. Das war vielleicht vor 20 oder 30 Jahren.
Ja,
so.
Es gibt Leute, die
Frau
schätzen
Moos hat
mehr.
Ein sehr wichtiges Stichwort gebracht, das der Selbstständigkeit. Die Prostituierten, die ich kennengelernt habe, haben meist, soweit sie legal arbeiten können, nicht unter Druck stehen. Das gibt es natürlich auch mitunter. Aber die Prostituierte hat einen sehr selbstständigen Charakter. Sie empfindet sich nicht als Sexarbeiterin.
Wenn es gut läuft.
Wenn es gut läuft, sondern sie ist die Erotikunternehmerin. Und das soll man ihr auch lassen. Natürlich, es ist eine mehrwertsteuerpflichtige Dienstleistung, wenn man so will. Das funktioniert auch. Man kann bei größeren Clubs natürlich abschöpfen. Der Staat Schweiz hat da einen hübschen Trick sich ausgedacht. Er schöpft bei den Clubs nicht nur das ab, was der Club verdient, sondern gleich auch das, was mutmaßlich die Prostituierten dort erwirtschaftet haben. Das funktioniert bei der Mehrwertsteuer einigermaßen. Es wurde ja gesagt, wir können das steuerlich erfassen. Aber sehr richtig, was auch meine Vorrednerinnen gesagt haben, wir müssen uns nicht als Staat in die ganzen Abläufe hier vollregulierend einschalten. Sie haben vorher gesagt, Frau Moos hat den Ausstieg geschafft. Wenn Frau Moos Konditorin gewesen wäre, hätten Sie dann auch gesagt, sie hat den Ausstieg geschafft?
Unter Umständen ja.
Gut, aber wenn bei mir also als Anwalt, würden Sie auch sagen, ich schaffe den Ausstieg, wenn ich auch mal Bücher schreibe?
Nee, das ist kein, das ist ein Zusatzerwerb. Das ist ein unfairer Vergleich.
Ja, aber was ich damit sagen will, in uns allen steckt noch sehr viel von diesen ganzen Vorurteilen, die das Prostitutionsgesetz zwangsläufig nicht mit einem Federstrich aufheben kann. Es ist eine gesellschaftliche Entwicklung, die langsam geht. Wie gesagt, in die richtige Richtung in Deutschland, auch in der Schweiz mit der grundsätzlichen Liberalisierung. In der Schweiz hat man eingeführt, Schutzobjekt des Strafgesetzes ist neuerdings die Freiheit der Prostituierten, so zu arbeiten, wie sie will, wann sie will, was sie will, in ihrem Beruf. Und man darf sie nicht festhalten im Beruf, ist auch klar. Aber man sollte sie auch nicht abhalten dürfen, etwa mit Konkurrenzverboten oder mit irgendetwas.
Also konsequente also Liberalisierung.
Im Prinzip sind wir mit einer, mit dem Ruf nach neuen strafrechtlichen Normen liegen wir falsch. Wir brauchen auch die Strafbarkeit des Freiers von sogenannten Zwangsprostituierten überhaupt nicht. Ist hochgefährlich. Überlegen Sie mal ökonomisch. Wenn der strafbar wird, das ist ja sehr schwer greifbar, dann nimmt man ihn, wenn er in Kauf genommen hat, dass eine Frau Zwangsprostituierte sein kann. Also jeder Freier einer exotisch aussehenden Prostituierten macht sich dann potenziell strafbar. Ökonomisch wirkt sich das nur so aus, dass eine exotisch aussehende Prostituierte mit dem Preis runtergehen muss, um überhaupt noch Freier zu bekommen. Das kann ja nicht
also der gegenteilige
Effekt
von dem, den man
eigentlich
will.
Wir brauchen gar kein neues Gesetz.
Frau Grenz. Ich wollte noch mal zurückspringen, also nicht direkt auf das eingehen. Und das knüpft auch ein bisschen an die Vorrunde an, nämlich die, natürlich diese ganzen Vorurteile und so weiter, die mit der Prostitution, Sexarbeit, wie auch immer, verbunden sind. Und auch natürlich damit verbunden sind, dass die meisten Frauen, die dort arbeiten, oder auch Männer, die in der Sexindustrie arbeiten, natürlich lieber anonym bleiben möchten, nämlich die Doppelmoral. Und warum... Also einerseits ist es ja so, eben die Prostituierte, das haben Sie ja vorhin auch selber gesagt, sie dient dazu, dass Männer das ablassen können, was sie nirgendwo anders loswerden, sozusagen.
Das, unter anderem.
Es gibt viele verschiedene Gründe, genau, aber das ist einer und der wird sehr häufig angeführt. Und der schürt meines Erachtens die Doppelmoral. Er ist natürlich darauf gerichtet, dass die Toleranz für die Prostitution erhöht wird, aber gleichzeitig wird dadurch die Doppelmoral unterstützt, weil die Frau, die Prostituierte, wird sozusagen Mülleimer für das, was nirgendwo anders untergebracht werden kann. Und sie nimmt ihn pflegend und liebend auf, sozusagen, also in Anführungsstrichen. Also sie nimmt ihn an, es sind Emotionen im Spiel und so weiter. Ja, also das, und damit wird aber gleichzeitig die Prostituierte, natürlich bekommt sie ein schlechtes Ansehen, aber die Männer ja auch. Also und die anderen Frauen
nicht,
auch.
Ob die, weil, ob die Prostituierte dadurch zum Mülleimer wird.
Na, wenn sie das auffängt, was Männer bei ihren sonstigen Partnerinnen außerhalb der Prostitution nicht loswerden können und nicht dürfen, ja, also dann schon.
Ich habe ja auch Freundinnen, die nie in der Prostitution gewesen sind und auch zwar von mir viel wissen, aber jetzt nicht alles, sagen wir mal so. Mhm. Und das Geschlechtsleben ist doch noch wirklich sehr kindlich, muss ich mal sagen. Also ich will mal sagen, bei vielen Frauen, die mit einem und demselben Partner zusammen sind, seit sie 16 ist, Schule, Jugendball, man küsst sich, man verliebt sich, Haus und Leben bei den Eltern auf dem Grundstück gebaut und so. Das ist schon ein sehr FSK 16 Verhalten sozusagen, ja, glaube ich schon. Und das heißt noch lange nicht, dass wenn jetzt ein Mann zu einer Prostituierten geht, um sich irgendwas sexuelle Praktiken auszuleben, die er zu Hause nicht bekommt, dass das was abstrus Perverses sein muss. Das kann was ganz Banales sein. Was einfach.
Also diese Ventilfunktion-These ist weit verbreitet. Und die scheint ja erstmal plausibel zu sein. Jetzt sagen Mediziner, Ärzte, Forscher, es gibt, wir können einfach empirisch keinen wirklichen Unterschied zwischen männlicher und weiblicher Sexualität, also was Triebstärke, Drang und so weiter angeht, feststellen. Gibt es Ihrer Erfahrung nach Unterschiede?
Also auf jeden Fall, weil es ist ja der Mann. Also ich kann mir jetzt mal keine Frau vorstellen, die in ihrer Mittagspause schnell von der Kasse im Supermarkt zum Callboy läuft, sich schnell die Hose runterzieht, sich breitbeinig hinsetzt, sich oral befriedigen lässt, also das alles innerhalb von 10 Minuten und dann noch versucht, die 30 Euro auf 20 runterzudrücken, Hose wieder hoch, zurück an die Kasse. Oh, so, ich bin wieder da, Mädels. Das gibt es einfach nicht. Also ich glaube, die Erwartung oder die Vorstellung der Frau oder die Wünsche sind schon anders als die des Mannes. Und ich glaube, dass der Mann den Besuch bei der Prostitution gar nicht als sexuelle Handlung oder als Betrügung, als Betrug an der Ehefrau oder Freundin ansieht. Das ist für ihn, ich vergleiche das mal so, als wenn ich mir Schuhe kaufen gehe. Mhm. So. Das ist für mich ein kleines, schnelles, kurzes, 15-minütiges, freudiges Erlebnis, wo ich so einen Kick kriege. Und je schöner und je teurer die Schuhe sind, desto aufgeregter bin ich den ganzen Rest des Tages. Und ich glaube, für den Mann ist es genauso. Und ich glaube, es ist auch ein Suchtverhalten. Männer, die früh mit 18 oder
Prägung kann man fast sagen.
Die einfach da mal hingegangen sind und halt einfach das Machtgefühl, ich kann mir die aussuchen, ich kann hier bestimmen. Die hat hier keine Kopfschmerzen wie meine Frau zu Hause. Weil es ist auch häufig so, dass natürlich auch die Ehefrau oder Partnerin, wie auch immer, auch ein bisschen Schuld daran hat, dass der Mann das Weite sucht, weil dann einfach die Kinder und dies und du weißt doch und ich muss Garten noch machen. Also es schläft zu Hause alles ein bisschen ein.
Da würde ich gerne Frau Grenz zuhören. Gleich erlernt man.
Ja, weil erstens ist es ja so, man weiß ja, dass Frauen viel mehr arbeiten als Männer. Das heißt, diese Männer sollten vielleicht ihre Frauen ein bisschen unterstützen bei der Kinderfürsorge. Vielleicht hätten die Frauen dann auch wieder mehr Energie für Sex.
Oder die Männer weniger.
Oder die Männer weniger, genau. Und zweitens glaube ich, ist es, wenn die Frau sozusagen als sexuelle Dienstleisterin von ihrem Mann behandelt wird, dann ist es auch kein Wunder, wenn sie keine Lust dazu hat. Okay. Nee, also es sind ja nicht alle Männer, die ins Bordell gehen. Also ich würde dieser These grundsätzlich widersprechen, sondern es sind vielleicht 20%. Bei allen anderen Männern funktioniert es ja auch anders oder bei allen anderen Männern und Frauen.
Es sind viele, aber viele regelmäßig. Also
es sind immer dieselben. Ich sage immer, es sind immer so dieselben.
Es sind immer dieselben. Eben, genau. Wer mit 18 geht, geht mit 40 auch noch. Aber eben, wer mit 18 nicht geht, geht auch vielleicht nicht mit 40.
Ich würde dem zustimmen, dass es wahrscheinlich wirklich einen Empfindungsunterschied gibt, dass die Frau nicht unbedingt den Quickie in 5 Minuten sucht, aber es gibt noch etwas anderes. Es gibt natürlich auch den gesellschaftlichen, ökonomischen Unterschied einfach bei uns. Die Frau ist,
also die Kaufkraft der Männer,
trotz aller Emanzipation und alles, ist die Frau durchschnittlich weniger beweglich und weniger beweglich einfach von ihren Rahmenbedingungen
her. Und schlechter bezahlt für
dieselbe
Arbeit.
Richtig, ja. Wir haben ja doch gerade jetzt Statistiken gelesen, für die gleiche Arbeit wird die Frau oft schlechter bezahlt. Es gibt ihr auch weniger Möglichkeiten. Sie kann nicht einfach nach Feierabend noch rasch abhauen und da irgendwo in den Puff gehen und sich groß zurechtmachen lassen. Wobei die Frage ist natürlich, geht es den Männern eigentlich immer um Sex? Es geht darum, viele Männer gehen ins Puff einfach, weil sie es können. Weil sie sich die 100 oder 200 Euro leisten können, weil sie die Zeit sich nehmen können, weil es vielleicht gesellschaftlich irgendwie dazugehört. Man geht mit der Stammtischrunde ins Puff oder was auch immer. Und hier haben wir eine klare Differenz zu der Situation der Frauen. Ob das naturgegeben ist, das weiß ich allerdings nicht.
Wir haben ja in dem Film gesehen, es ist gekoppelt ganz klar auch mit dem Thema Gewalt und Krieg. Also die Franzosen haben ihre Bordelle, die mit der Armee jeweils in, wo auch immer sie sich aufhalten, Afghanistan, Afrika sind. Deutschland hat das nicht, die Bundeswehr hat das nicht, was offensichtlich ein großes Problem ist.
Sagen wir da, dieses Phänomen, dass der Soldat vor allem, bevor er in einen potenziell tödlichen Kampfeinsatz geht, das Bedürfnis zu einer in diesem Sinn Befriedigung hat, das ist eine uralte Sache. Es kam früher im Tross von Armeen, kamen Prostituierte. Das muss keineswegs Zwangsprostitution sein, sondern das kann einfach auch ein Markt sein.
Worauf ich noch hinaus wollte, Sie haben ja recht, aber worauf ich hinaus wollte ist, irgendwie haben wir diesen Mythos im Kopf, männliche Sexualität ist nicht domestizierbar. Um Gottes Willen, Männer brauchen das. Weibliche Sexualität ist sehr wohl domestizierbar.
Stimmt das?
Aber das ist doch der Mythos.
Ja, weil es jahrtausendealte Traditionen sind. Wenn bei Frauen besteht nun mal die Gefahr oder die Möglichkeit, sagen wir mal so, der Schwangerschaft. Also okay, heutzutage können wir das verhindern, aber vor 200, 300, 400, 500 Jahren war das viel schwieriger. Und die Frau symbolisiert immer die Reinheit der Gruppe, die Reinheit der Nation. Wenn die beschmutzt wird, diese Reinheit, hat das Konsequenzen für das Ansehen der Frau, während der Mann nicht beschmutzt wird durch Sexualität. Das heißt also, Reinheit und Sexualität waren und das Ansehen, die Würde, Ehre, die Ehre einer Frau war immer an ihre Sexualität gekoppelt. Bei Männern ist das nicht der Fall. Und dann verhält man sich natürlich auch dementsprechend.
Wenn Sind Sie Chancen, von dem Mythos runterzukommen?
Ich hoffe es sehr, ja. Also wir arbeiten ja alle schwer dran.
Es gibt eine Theorie von Kate Millett, dass eigentlich jeder Besuch bei einer Prostituierten die Machtausübung, dass die da im Zentrum steht, dass eigentlich der Mann sich darüber freut, die Frau zu etwas zwingen zu können, mit Geld, was ihr profund zuwider ist, nämlich mit ihm sich einzulassen, ist in dieser Absolutheit wohl sicher falsch. Aber es sind Komponenten dieser gesellschaftlichen Deutung, der Haltung des Mannes. Ich kann dominieren, ich kann irgendetwas durchsetzen. Wie gesagt, ich betrachte Kate Millets These schon als falsch, aber er kann es, er macht es. Die Frau kann es aus gesellschaftlichen Gründen sehr häufig nicht. Ob sie es machen würde, wenn sie gesellschaftlich dazu in der Lage ist, ich glaube, sie muss meistens dafür nicht zahlen. Die Männer fliegen häufiger ab, ohne dass man zahlen muss. Man hat darüber Untersuchungen gemacht, man hat eine Frau auf die Straße geschickt in München, hören Sie, ich will mit Ihnen schlafen, kommen Sie mit. Ich bin gerade einsam. 19 von 20 Männern sagten ja. Umgekehrt Frauen.
Sind Sie auch mitgegangen? Oder ich, haben Sie nur ja gesagt?
Ich wurde nicht gefragt.
Nein, nicht Sie persönlich, sondern die Männer.
Ach so.
Sind Sie auch, haben
nein,
Sie nur
das
ja
wurde
gesagt?
Dann vom Fernsehen natürlich aufgeklärt nachher. Aber das Umgekehrte funktionierte völlig anders. Die meisten Frauen sagten, nein, bist du bekloppt oder was meinst du eigentlich? Also da ist schon eine irgendwo andere Haltung da, sagen wir, die Bereitschaft, vielleicht im Biologischen begründet, den Samen beliebig zu verteilen. Der ist wahrscheinlich bei Männern größer als irgendwas entgegenzunehmen.
Ja,
ich weiß aber nicht,
ob das stimmt. Das sind ja tausende alte Traditionen.
Richtig, sehr
warum
richtig.
Genau, warum will man ihn denn aufklären oder abbrechen oder berichtigen? Oder warum?
Also ich sehe da gar keinen Grund. Ja, es gibt das und mit einer weiteren Entwicklung der Gesellschaft, mit einer Anerkennung der Prostitution auch, wird wahrscheinlich sich der Anteil der männlichen Prostitution, zumindest Escort-Prostitution für Frauen, eher erweitern.
Ja, wobei ich sagen würde, also wenn wir was als falsch erkannt haben oder wenn wir was als Mythos erkannt haben, also sagen fälschlicherweise, Sexualität, Prostitution stabilisiert unsere Gesellschaft. Ich meine, dann kann man schon mal auf die Idee kommen zu überlegen, vielleicht sollte man sich dann was anderes einfallen lassen.
Wir müssen umgekehrt denken, wir müssen fragen, würde ein Verbot der Prostitution denn unsere Gesellschaft stabilisieren? Und da sage ich ganz klar nein.
Nein,
im Gegenteil,
klar,
wir hätten jede Menge negative Auswirkungen,
würden Sie
nur
denn
schon
sagen,
mal im Untergrund weitergeht.
Würden Sie denn sagen, Frau Moos, dass das eine Arbeit ist, die sozusagen, wie soll ich sagen, nicht jetzt Altenpflege, aber Sozialpflege auf einem höheren Niveau ist?
Auf jeden Fall, weil man führt unheimlich viele Gespräche, man lernt die Männer über Jahre kennen, man kennt die Probleme, man erinnert die teilweise an den Geburtstag seiner Frau.
Gut, man könnte natürlich sagen, man kann auch anders miteinander reden. Ja? Also man muss nicht unbedingt ins Bordell gehen, um miteinander zu reden, oder?
Nein, aber in der ich weiß auch nicht, der Mann spürt sofort dieses Gefühl der Diskretion. Der kommt da rein und weiß sofort, geht kein Wort raus, weil ja beide profitieren auch von dieser Beziehung. Und er erzählt, Mensch, heute war wieder im Büro was los, dann wird irgendwas erzählt, worüber eigentlich gar nicht gesprochen werden darf. Oder von zu Hause. Oder wie oft habe ich mich schon für Ehefrauen eingesetzt, wenn ich dann zu dem gesagt habe, jetzt rück doch mal ein bisschen mehr Haushaltgeld raus. Mensch, das kannst du doch nicht machen. Oder wenn der gesagt hat, oh, die geht mir auf die Nerven, die will unbedingt ein eigenes Auto. Dann habe ich gesagt, jetzt tu doch mal eins raus, überleg mal, was du hier ausgibst und so. Also ich finde, es ist gar nicht so ein... Also da ich ja selbst Prostituierte gewesen bin jahrelang und gern Prostituierte gewesen bin, nicht weil ich sexsüchtig oder nymphomanisch bin, sondern weil ich einfach frei gelebt habe dadurch in bestimmten Beziehungen, auch unter anderem natürlich auch finanziell. Ich finde es persönlich einfach nicht schlimm. Und ich persönlich weiß, dass der Mann sich überhaupt nichts Böses dabei denkt. Und da, ich finde, da muss überhaupt nichts reguliert werden. Also ich finde, es ist so, wie es ist, gut.
Herr Landmann, ganz kurz noch.
Fast am Ende. Ganz kurz zu dem, was Frau Moos sagt. Genau das richtige Stichwort eigentlich für heute wieder. Das Selbstbestimmungsrecht, die Freiheit, das ist auch eigentlich das Zentrale. Es ist etwas, was sich in der Gesellschaft herausgebildet hat. Wenn keine Notwendigkeit besteht, das zu beschränken, sollen wir es nicht tun. Man sollte Gesetze handhaben wie Medikamente. Wenn sie zu viele Nebenwirkungen haben, dann sollte man sie wieder vom Markt nehmen.
Aber man sollte es kritisch hinterfragen, weil auch selbst wenn es kommerzielle Sexualität gibt, in der Weise, in der sie heute existiert, ist es überhaupt nicht ideal.
Wir können jetzt weiterreden. Vielen Dank fürs Gespräch. Sie kriegen es aber nicht mehr mit, meine Damen und Herren, denn wir sind wieder mal am Ende der Sendung. Und ich möchte Sie auf unsere Internetseite hinweisen, www.dreisat.de/delta. Dort finden Sie unsere ausführliche Literaturliste. Außerdem können Sie, das ist neu, unseren Newsletter abonnieren, bis Sie über die nächsten Sendungen informiert. Wiederholung unserer Sendung, die gibt es auch, nämlich nächsten Sonntag 19.30 Uhr im ZDF-Doku-Kanal. Die heutige Sendung können Sie also diesen Sonntag um 19.30 Uhr im ZDF-Doku-Kanal sehen.